Ja, herzlich willkommen auch von mir heute Morgen hier. Mein Name ist André, ich bin Pastor hier bei HDH zusammen mit meiner Frau und einem super tollen Leitungsteam leite ich die Gemeinde Haus des Herrn. Wunderschön, dass ihr heute Morgen da seid, 130 Leute vor Ort, nochmal 60 Leute auch von zu Hause aus. Schön, dass ihr mit uns jetzt live mitfeiert. All die Leute, die jetzt im Laufe der Woche dann auch noch den Gottesdienst nachfeiern. Sowas gab es ja vor Corona nicht, aber das geht heute. Man kann auch unter der Woche auf YouTube Gottesdienst feiern. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr mit uns heute Jesus feiert. Vor allem schön, dass du da bist. Du bist so eine Rampensau wie ich. Weihnachten ist das Fest der Lichter. Hi, wie heißt du denn? Wie heißt er denn?
Elias.
Elias. Hi Elias, schön, dass du da bist. Dann fühle ich mich schon nicht so alleine auf der Bühne. Weihnachten ist das Lichtfest. In den skandinavischen Ländern heißt Weihnachten Jul und es heißt auch da nichts anderes als Lichtfest oder Fest des Lichtes. Und eine Sache, die ja Weihnachten ausmacht, sind tatsächlich die vielen Lichter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir kommt Weihnachtsstimmung zu zwei Gelegenheiten auf. Erste und ja nicht wichtigste, aber schon sehr wichtige Gelegenheit, Last Christmas von Wham. Wenn das bei mir aus den Boxen dröhnt zu Hause, das ist für mich Weihnachtsstimmung. Vielleicht können wir mal eine kurze Kampfabstimmung machen. Wer von euch würde sagen, Wham geht gar nicht? Mal kurz die Hand hoch. Das ist glücklicherweise die Minderheit. Wer würde sagen, Last Christmas, Wham gehört einfach mit dazu? Mal Hand hoch. Ja, ihr seid meine Leute, sehr schön. Aber neben Wham und neben Last Christmas sind es doch die Lichter, die die Weihnachtsstimmung so schön machen. So Lichterketten, die wir aufhängen in unseren Gärten, Kerzenschein in den Wohnungen oder eben wenn du das Glück hast, dass du ein offenes Feuer hast, einen Kamin hast oder eben, ich habe jetzt hier keinen offenen Kamin dabei, aber zumindest mal einen Tischkamin. Wenn wir Licht sehen, vor allem Feuer, dann erzeugt das in uns Stimmung. Und zu dieser Jahreszeit jetzt erzeugt es irgendwie Weihnachtsstimmung. Und das kennen wir schon, also es ist nicht einfach nur eine Erfindung der Lichterkettenindustrie, dass sie sich gedacht haben, wir machen jetzt Weihnachten zum Lichterkettenfest, sondern diese Lichtertradition, die geht weit zurück, 2000 Jahre und weiter zurück. In der Bibel lesen wir die Geschichte, die Weihnachtsgeschichte, die kennt ihr alle aus dem Lukas-Evangelium. So mit Stern und mit Hirten und mit Engeln und Maria und Josef im Stall, Krippe, Achtung, Krippe und nicht Grippe ist heutzutage ganz wichtig, das was Schönes in dieser Geschichte, die drei Weisen aus dem Morgenland und Baby Jesus. Die Story kennt ihr alle und da kommt der Stern vor, aber das Licht ist nicht so zentral. Es gibt aber noch eine andere Weihnachtsgeschichte in der Bibel. Und die findet ihr im Johannesevangelium. Also die Story, die Biografie, die Johannes, einer von den Freunden von Jesus, geschrieben hat. Die Jesus-Biografie. Und die startet wie folgt. So eine Alternativversion der Weihnachtsgeschichte. Johannes Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. Am Anfang war das Wort. Sonst wird es verwirrend. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Leben selbst war in ihm, also in diesem Wort. Und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. So, es ist nicht, also so narrativ nicht ganz so eine schöne Weihnachtsgeschichte, die vom Johannes wie die vom Lukas. Da hat man nicht so viele Protagonisten, ist eher abstrakt. Da gibt es ein Wort und das Wort ist bei Gott und das Wort ist Gott und das ist irgendwie auch Licht und Leben und das Licht kommt in die Welt. Der war so ein bisschen philosophisch unterwegs, der Johannes. Und der hat eigentlich Jesu Weihnachtsgeschichte nicht mit Hirten und Engeln und so weiter erzählt, sondern da ist eigentlich nur ein großer schwarzer Raum und auf einmal geht ein Licht an. Sehr viel kürzer, diese Weihnachtsgeschichte. Jesus kommt in die Welt als das Licht, das die Dunkelheit vertreibt. Das ist die Weihnachtsgeschichte von Johannes. Klaus Douglas, der ist ein relativ bekannter Pfarrer und Theologe in Deutschland, hat Folgendes gesagt. Weihnachten ist das Fest des Lichts, das Fest des Lebens und das Fest der Liebe. Vielleicht ist das der Grund, warum dieses Fest auf uns so einen Zauber ausübt. Weil es an unseren drei größten Sehnsüchten rührt. Wir sehnen uns nach Licht. Ich weiß nicht, ob ihr den November Blues hattet. Ich hatte den November Blues und wir brauchen das Licht, um uns glücklich zu fühlen, gerade in der dunklen Jahreszeit. Wir sehnen uns nach Leben, gerade in Zeiten pandemiebedingter Lebenseinschränkungen. Und wir sehnen uns nach Liebe, gerade in Zeiten von Social Distancing. Wir sitzen alle mit mehr oder weniger Abstand zueinander. Und es läuft total konträr zu der Sehnsucht nach Nähe und nach Liebe, die wir haben. Aber das Problem ist, die Christen sagen zwar, das Licht der Welt ist vor 2000 Jahren gekommen, aber die Realität sieht doch oft ganz anders aus. Es ist eigentlich so, dass das Licht doch aus ist. Wenn wir in unsere Gesellschaft, in unser Umfeld gucken, da haben wir Polarisierung in der Gesellschaft, Impfung ja, nein, Corona, gibt's das oder gibt's das nicht? Kann man den Medien trauen? Kann man ihnen nicht trauen? Shitstorms auf Facebook und auf Instagram und in Social Media, Mangel an Solidarität, Missmut. Also die entscheidende Frage ist ja nicht nur, stimmt es jetzt, ist Jesus in die Welt gekommen, ist er wirklich das Licht, sondern die Frage ist auch, wie kommt dieses Licht in mein persönliches Leben, wo es bei mir sich echt finster anfühlt. Ich habe eine Story heute, der Silas hat schon ein bisschen geteasert, für euch dabei, die ganz praktisch zeigt, wie Jesus, also das Licht der Welt, einen Menschen berührt, der sich sehnt nach Licht, nach Leben und nach Liebe. Und diese Geschichte findet ihr eben auch im Johannesevangelium, wenn ihr also eure Bible-App aufmachen wollt. Ich lese vor aus dem Johannesevangelium Kapitel 4 aus der neuen Genfer Übersetzung. Könnt ihr aber auch einfach nur zuhören, funktioniert auch. Jesus kam zu der samaritanischen Stadt Sychar. Dort befand sich der Jakobsbrunnen, also der Brunnen, der von Jakob, einem Vorfahren von Jesus, gegraben wurde. Erschöpft von der langen Wanderung setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samaritanerin, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus sagte zu ihr, bitte, gib mir zu trinken. Also ihr müsst euch die Szene vorstellen, Jesus ist ein ganz weites Stück gelaufen, Westjordanland im Sommer, es ist richtig ultra heiß zur Mittagszeit, die Sonne knallt runter, er ist erschöpft, er hat geschwitzt, die haben früher keine Bermuda-Shorts und Muscle-Shirts getragen, sondern ein langes Gewand, das war auch ordentlich warm drunter, hat zwar vor der Sonne geschützt, aber war trotzdem super warm, der war einfach nach einer langen Wanderung müde, hat sich zu dem Brunnen hingesetzt und hat Durst. Und da kommt diese einsame Frau, diese Frau, die allein zum Brunnen kommt und er sagt, hey, gib mir was zu trinken. Was wichtig ist zu verstehen, ist, also für die Zuhörer oder für diejenigen, die diese Geschichte dann im Nachhinein gehört haben, für die war klar, hier trifft Jesus nicht irgendeine normale Frau, hier trifft Jesus eine Außenseiterin. Das ist uns nicht so bewusst, aber für die damaligen Zuhörer war das klar, hey, mittags um 12 geht kein Mensch in der Bullenhitze Wasser holen. Die Frau hat sich entschieden, ohne die anderen Frauen morgens an den Brunnen zu gehen. Und die wahrscheinlichste Erklärung dafür ist, dass diese Frau nicht dazugehört hat. Die ist absichtlich morgens nicht gegangen, weil sie wahrscheinlich eine Außenseiterin war. Wahrscheinlich wurde sie gemobbt, gebullied, wie auch immer man das heutzutage nennen mag. Sie gehört nicht dazu und damit sie niemandem begegnen muss, damit sie nicht tyrannisiert, gepiesackt oder gedisst wird, ist sie später gegangen, damit sie alleine am Brunnen ist. Leider Pech gehabt, da sitzt einer. Und den kennt sie nicht. Auch noch ein Mann und dann auch noch ein jüdischer Mann, die eigentlich überhaupt gar nicht mit den samaritischen Menschen, aber speziell nicht mit den Frauen sprechen durften, weil die aus den Augen der Juden oder in den Augen der Juden unrein waren. Und da sitzt jetzt dieser Typ und er tut was Skandalöses. Er spricht diese Frau an und sagt, hey, bitte gib mir was zu trinken, ich habe Durst. Es geht weiter in Vers 9. Die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritanern zu tun haben. Sie erwiderte, hey, du bist ein Jude und ich bin Samaritanerin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Das ist schon lustig. Also so quasi das Opfer des Rassismus, so wenn man das in heutigen Worten sagen möchte, sagt, hey, du machst hier gerade was falsch. Du solltest eigentlich rassistisch sein. Du solltest eigentlich nicht mit mir sprechen. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was Gott dir schenken möchte und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Okay, komische, irritierende Antwort. Also Jesus bietet der Samaritanerin einen Tausch an. Also er sagt, hey, gib mir Wasser. Und er meint physisches Wasser, H2O. Also gib mir Wasser aus dem Brunnen. Und hey, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du zu mir sagen, gib mir lebendiges Wasser. Klingt für uns jetzt auch irgendwie komisch, lebendiges Wasser. Klingt so ein bisschen atomar verseucht oder irgendwie, also was, was man eigentlich eher nicht trinken möchte, wenn da drin was schwimmt. Nein, das war damit nicht gemeint. Komme ich gleich drauf. Vers 11. Aber Herr, sagt die Frau, du hast weder ein Seil noch einen Eimer. Und dieser Brunnen hier ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Also die checkt nicht so richtig, was er ihr eigentlich sagen will. Was meint er mit diesem lebendigen Wasser? Sie ist so ein bisschen skeptisch. Was genau meint er? Lebendiges Wasser ist eigentlich, das Wort, was im Urtext verwendet wird, ist eigentlich ein, das Wort, das steht in der damaligen Kultur für Quellwasser, also für eine Quelle. Und die Frau, die wohnt ja da, die weiß ganz genau, hier gibt es keine Wasserquelle, weit und breit. Deshalb haben wir hier diesen Brunnen, der sammelt dann Grundwasser und so weiter, aber hier gibt es kein Quellwasser. Was willst du von mir? Außerdem, Alter, du hast ja nicht mal eine Schöpfkelle dabei. Wie willst du mir denn bitte Quellwasser geben, das es übrigens hier gar nicht gibt? Du hast doch gar nichts zum Schöpfen. Was könntest du mir schon anbieten? Aber Jesus lässt nicht locker und redet weiter mit der Frau und erklärt ihr weiter, was er meint mit diesem lebendigen Wasser. So ein mysteriöses Quellwasser, das Jesus hier anbietet. Und er sagt, hey, wenn du von diesem Wasser trinkst, was ich dir anbieten kann, dann wirst du nie mehr in deinem Leben durstig sein. Und noch krasser, wenn du von diesem Wasser trinkst, dann wird es eine Quelle des Wassers in dir starten. Und dieses Wasser, diese Quelle wird bis ins ewige Leben hineinfließen. In anderen Worten, ich meine, liebe Frau, ich meine das metaphorisch, aber dieses Wasser ist nicht ein metaphorisches Wasser, ist eine echt krasse Sache. Und dieses Wasser schenkt dir ewiges Leben. Okay, sie ist weiter skeptisch, wärst du wahrscheinlich auch, wenn ich dich da draußen anquatschen würde und sagen würde, ich habe hier eine Flasche mit Spezialflüssigkeit dabei, habe ich aus dem Jungbrunnen, du wirst ewiges Leben haben. Die Frau ist skeptisch, aber denkt sich, was, wenn er recht hat und wenn es wirklich stimmt. Und sie geht auf das ein, was Jesus sagt und sagt, bitte Herr, gib mir doch von diesem Wasser. Spoiler, er gibt dir kein Wasser. Stattdessen kriegst du eine kalte Dusche. Jesus sagt nämlich als nächstes, alles klar, geh, ruf deinen Ehemann und komm mit ihm hierher. Und die Frau denkt sich, Mist, das muss dir jetzt kommen. Voll reingefasst in die Wunde. Gerade eben hat sie noch so einen zarten Anflug von Hoffnung gehabt. Der ist aber von jetzt auf nachher zunichte gemacht, weil Jesus, ohne es zu wissen, Fragezeichen, einen Finger in die Wunde legt. Vers 17, da sagt die Frau Folgendes. Ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, stimmt, weiß ich. Du hattest 5 Männer. Und der 6., mit dem du zusammen bist, mit dem bist du nicht mal verheiratet. Bam in your face. Warum macht Jesus das? Was um Himmels Willen hat das mit diesem lebendigen Wasser zu tun? Ist doch wieder mal typisch Kirche, ne? Erzählen irgendwas von lebendigem Wasser, von Hoffnung, von Leben, von Zuversicht, von Zukunftsperspektive. Und kaum hat die Kirche einen am Haken, kommt eine Moralpredigt, schön über den Schädel gezogen. Übrigens, ich habe dich jetzt am Kragen und jetzt sage ich dir mal, was du alles falsch machst. Jetzt sage ich dir mal, was in deinem Leben nicht in Ordnung ist. Jetzt sage ich mal, ich sehe deine Sünde und du solltest dich schlecht deswegen fühlen. Zumindest lesen wir diese Story oft so. Warum bohrt Jesus in der Wunde dieser Frau? Ist er ein Sadist? Ist er ein gemeiner Typ? Ist er ein scheinheiliger Moralapostel? In der Geschichte geht es um was ganz anderes. Und in der Geschichte ist es auch nicht so, dass Jesus diese Frau auf ihre Sünde oder irgendwas, was sie falsch gemacht hat, aufmerksam macht. Es geht gar nicht um Moral. Auch wenn wir das heutzutage so lesen. Du bist schon 5-mal geschieden und jetzt lebst du auch noch in der wilden Ehe. böse, böse Frau. So lesen wir diese Geschichte oft, ist aber überhaupt gar nicht der Fall. Eine Frau in der damaligen Zeit, die hatte überhaupt gar nicht das Recht, sich scheiden zu lassen. Die einzigen Menschen, die sich scheiden lassen konnten von ihrem Ehepartner, waren Männer. Das heißt, diese Frau hatte nicht das Problem, dass sie irgendwie so, im Englischen würde man sagen, a loose woman war. Also einfach so eine Frau, die sich irgendwie nicht binden konnte und ständig untreu war oder sonst irgendwas in diese Richtung und deshalb ständig sich hat scheiden lassen, wie so ein Hollywood-Star, wo man sich denkt, jetzt heiratet der schon wieder. Es sind noch 3 Monate, dann ist er wieder geschieden. Nein, so eine Frau war sie nicht. Ihr Problem war ein ganz anderes. Sie wurde ständig abgelehnt. Sie wurde ständig weggeschickt. Sie wurde ständig betrogen. Sie wurde ständig abgewiesen und ihr wurde keine Liebe entgegengebracht. Das war das Problem dieser Frau. Sie wurde ständig davongeschickt. Und das war das soziale Stigma, das diese Frau erlebt hat, weshalb sie allein an den Brunnen ging, weil sie eine Frau war, die keiner wollte. Das Problem in der damaligen Zeit war, sie konnte nicht einfach als Sekretärin am Rathaus arbeiten, normal, sondern man hatte damals keine Berufsausbildung, überhaupt keine Bildung für eine Frau. Die brauchten einen Ehepartner. Das war ihr Problem. Abgelehnt, ausgegrenzt, auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, einen Mann zu haben. Und der Mann Nummer 6 hatte es nicht mal mehr nötig erachtet, sie zu heiraten. Wahrscheinlich war sie sowas, eine Mischung aus Putzfrau und noch ein paar andere Zusatzleistungen. Da steht also diese Frau mit ihrem ganzen Schmerz, mit dem ganzen Zerbrochenen in ihrem Herzen, mit dieser Sehnsucht nach Licht, Leben und Liebe und trifft diesen Jesus und er sagt, hey, ich habe was für dich und ich gebe dir das. Und ach übrigens, ich weiß auch, ich kenne auch deinen Schmerz. Also Jesus hält der Frau nicht vor, dass sie 6 Männer in ihrem Leben gehabt hat, aber Jesus mutet dieser Frau zu, dass sie ihrer tiefsten Lebenswunde und ihrer tiefsten Lebenssehnsucht ins Auge sieht und dass sie dieser Sehnsucht und dieser Wunde ins Auge sehen muss und sich als den Menschen erkennt, der sie nun mal ist. Durstig nach Leben, hungrig nach Liebe, aber immer wieder enttäuscht, vielfach verlassen und schlussendlich verbittert. So wenig Licht, so wenig Leben und so wenig Liebe im Leben dieser Frau. Das ist das Drama dieser Geschichte. Jesus konfrontiert uns Menschen mit unseren Sehnsüchten und mit unseren Wunden. Er ist das Licht der Welt und er leuchtet in unsere Herzen hinein. Und wenn Licht irgendwo in einen dunklen Raum reinleuchtet, dann kommen auch Dinge zum Vorschein, die nicht schön sind. Wir haben Holz im Keller gelagert und wenn wir das Licht anmachen, wenn wir viel Glück haben, so viel Glück brauchen wir eigentlich gar nicht, dann laufen manchmal zwischen den Holzscheiten so kleine Silberfischchen. Die rennen dann schnell ins Dunkle. Das ist ein total unerfreulicher Anblick. Wir kämpfen, Jesse vor allem, meine Frau kämpft tapfer gegen diese Viecher. Da, wo Licht hinscheint, wo vielleicht nicht viel Licht vorherrscht, da kommen Dinge zum Vorschein, die nicht so schön sind. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, wenn dich jemand mit einer Sache oder vielleicht mit einer schlechten Gewohnheit konfrontiert und dich darauf anspricht, dann ist es mega unangenehm. Vorhin im Chill-In für den Online-Gottesdienst haben wir darüber gesprochen, wie ich das in meinem Leben erlebt habe. Wie das total peinlich war, wo mich eine Person auf was angesprochen hat, was ich regelmäßig nicht gut mache. Aber wir wissen auch, dass wenn das jemand mit uns macht und wenn jemand Licht auf eine Sache scheint, die nicht gut ist, die nicht perfekt ist, die kaputt ist vielleicht auch, dann kommt da was Gutes bei raus. Konfrontation mit unseren Schwächen, wenn sie in Liebe gesprochen ist, ist heilsam und bringt uns weiter. Also Jesus und das Licht. Ich habe euch mal eine Sache mitgebracht, die habe ich letzte Woche mir zuschicken lassen. Stichwort November Blues. Das ist meine Tageslichtlampe. Ich weiß nicht, ob das für euch so grell ist wie für mich auf dem Schreibtisch. Wenn man reinguckt, tut es ein bisschen weh. Aber es ist total gut. Also es ist wissenschaftlich erwiesen, wenn du dich so vielleicht pro Tag 20 bis 30 Minuten anstrahlen lässt in der dunklen Jahreszeit von so einem Teil, ist es A, erstmal unangenehm und B, erzeugt es in dir Vitaminproduktion, die einfach super wichtig ist für dein persönliches Wohlbefinden. Das war jetzt ein kleiner Wohlbefindensboost für euch, ganz kostenlos. Ich mache es wieder aus, könnt ihr wieder gucken. Und so ist es mit Jesus in meinem Leben auch gewesen und ist es oft noch so. Er strahlt mein Leben an und es ist erstmal so ein bisschen unangenehm, aber es ist mega, mega heilsam. Dazu möchte ich dich heute Morgen einladen, wenn du mehr Licht in deinem Leben möchtest, mehr Leben und mehr Liebe in deinem Leben haben möchtest, dann bin ich davon überzeugt, kannst du sagen, hey, das ist Quatsch und das ist total in Ordnung. Es gibt ja verschiedene Weltsichten, verschiedene Glaubensüberzeugungen. Ich möchte hier nichts überstülpen. Ich sage dir einfach nur, was ich erlebe, wenn du das haben möchtest, dann schlage ich dir vor, lass Jesus auf deine Dunkelheit, auf deine Zerbrochenheit, auf die Dinge, die abgestorben sind, wo es dir an Liebe fehlt, draufscheinen. Das ist wie mit einem Patienten und einem Arzt. Wenn du ein Problem hast, wenn du eine Krankheit hast, zum Beispiel Halsschmerzen oder irgendwas, dann gehst du zum Arzt. Und dann ist es notwendig, dass der Arzt sagt, jetzt machen Sie mal Ihren Mund auf, strecken Sie mal Ihre Zunge raus. Ich habe hier noch so einen Stiel vom letzten Mal Eis essen, da drücke ich Ihnen noch die Zunge runter. Zumindest dachte ich das als Kind früher immer, dass der Arzt so diese alten Eisstiele bei sich liegen hat und dann noch die Zunge runterdrückt. Anyways, unwichtig. Und er strahlt mit einer Lampe in deinen Hals rein und sieht, was das Problem ist. Bringt überhaupt nichts, wenn du zum Arzt gehst und sagst, hey, ich habe Halsschmerzen, ich wollte es nur mal kurz gesagt haben, tschüss, aber bitte nicht die Krankheit angucken, bitte nicht die Symptome angucken. Und genauso ist es mit unserem Herzen, mit unserer Seele. Wir haben Bereiche in uns, die sind dunkel und es ist notwendig, dass Gott sein Licht rein leuchtet. Jesus ist das Licht der Welt. Gekommen, um die Dunkelheit zu vertreiben. Das feiern wir an Weihnachten. Unsere aktuelle Predigtreihe heißt Weihnachten neu erleben. Jesus ist das Licht, das in unsere Dunkelheit hineinscheint und noch mehr ist das Licht, das die Dunkelheit vertreibt. Das ist die gute Nachricht an der guten Nachricht. Dass Jesus nicht nur aufdeckt, sondern auch vertreibt. Hoffnungslosigkeit, Ängste, Sorgen und neue Hoffnung schenkt. Die Adventszeit vor Weihnachten ist eine Zeit der Vorbereitung auf das Kommen des Lichts. Und ich möchte dich gerne einladen, diese nächsten knapp 4 Wochen, heute ist erster Advent, wir haben noch 4 Sonntage vor Weihnachten, diese 4 Wochen zu nutzen, Gott deine Dunkelheit, deine Verlorenheit, deine Wunden, deine Verletzungen hinzuhalten, zu sagen, hey Gott, hier ist in mir, was vielleicht die Frau am Brunnen nicht erlebt hat, aber was ich erlebt habe. Hier ist meine Sehnsucht, hier ist meine Not. Und halt es ihm doch hin und sag, hey, schein da drauf und vertreib die Dunkelheit aus meinem Leben. Und vielleicht wird dann Weihnachten für dich zum ersten Mal seit langem oder vielleicht das erste Mal überhaupt wirklich wieder ein Weihnachtsfest, was Hoffnung, Neuanfang, Liebe, Erfüllung von Sehnsüchten, Erfüllung von Wünschen für dich bedeutet. Das Licht der Welt strahlt heller als die Dunkelheit, heller als deine unweisen Entscheidungen in deiner Vergangenheit, heller als deine Sorgen und Ängste, heller als deine schlechten Gewohnheiten und, wie die Kirche das ausdrückt, deine Sünden. Das Licht strahlt heller als die Worte, die über dich ausgesprochen wurden. Vielleicht kennen die einen oder anderen von euch, die ein bisschen älter sind, kennen vielleicht noch Leonard Cohen, den amerikanischen Songwriter. Der lebt noch, aber man sieht ihm an, der ist sehr, sehr alt. Und in einem Lied gibt es diese Textzeile, die finde ich so genial. There is a crack in everything. And that's how the light gets in. Es geht ein Riss durch alle Dinge, aber das ist die Art und Weise, wie das Licht reinkommt. Was ist dein Crack? Was ist der Riss, der durch dein Leben geht? Ich möchte euch einladen, jetzt 1 Minute mit mir zusammen still zu sein und zu reflektieren. Hey, ist da was dabei von dem, was ich heute gehört habe, was auf mein Leben zutrifft? Hey Gott, was sind eigentlich die Dinge, in meinem Leben, die dunkel sind, die Heilung brauchen, die Erneuerung brauchen. Reflektier das mal und wenn du möchtest, dann sprich doch ganz leise für dich zu Gott und sag, hey, das ist, was ich dir heute hinhalte. Ich brauche Licht. Ich brauche Leben. Ich brauche Liebe. Ich sehne mich danach. Thank you.